Radio 1, das Berlinale Radio.
Jetzt habe ich die große Freude, die Gastkritikerin zu begrüßen. Sie war auch schon bei uns oft zu Gast, natürlich auch mit ihren tollen Filmen. Und ich finde das klasse, dass sie gesagt hat, logisch, ich komme. Morgen früh hat sie gleich wieder eine Hörspielproduktion, wenn sie da ein bisschen heiserer klingt. Ansonsten sind wir schuld. Sie ist eine der tollsten jungen, kann man immer noch sagen, jungen Schauspielerinnen in Deutschland. War auch schon Aschenputtel. Sie hat eigentlich schon so unterschiedliche Sachen gespielt. Alemannia war ein Riesenhit bei der Berlinale und ist dann eben auch eine der schönsten deutschen Komödien gewesen, finde ich, der vergangenen Jahre. Bitte begrüßen Sie Aileen Tetzel. Hallo, hallo.
Hallo.
Oh. Aileens Filmografie ist wirklich unglaublich inzwischen schon und darunter eben auch große Dramen. Es ist alles dabei. Internationale Serie hast du inzwischen gemacht. Also der Berufswunsch, den du damals ja irgendwann mal ganz spontan, glaube ich, gefasst hast, der hat sich offenbar als eine gute Entscheidung erwiesen, denn du wolltest ursprünglich mal Tänzerin werden, ne?
Na, das ging so ein bisschen hin und her. Also es ging schon damit los, dass ich, glaube ich, erstmal Schauspielerin werden wollte. Also zumindest war es so, dass ich plötzlich so mit 11 Jahren angefangen habe, freiwillig Reklamheftchen zu lesen, diese ganzen Theaterstücke, was ja für eine 11-Jährige ungewöhnlich ist. Und dann hat sich das eigentlich immer so abgewechselt. Also irgendwie habe ich das, ich habe gespürt, ich will Geschichten erzählen, ich will darstellen und für mich war Tanz ein Mittel, für mich war Schauspiel ein Mittel und ich habe das eigentlich gar nicht so richtig getrennt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass man das in Deutschland sehr wohl trennt und sich auch zu entscheiden hat und dann war ich so ein paar Jahre ein bisschen hin und her gerissen, habe erst die Schauspielschule angefangen, habe sie dann aber abgebrochen, ganz dramatisch, weil ich mich dann nicht wohl gefühlt habe, habe dann eine Tanzpädagogenausbildung zu Ende gemacht, die ich vor der Schauspielschule angefangen hatte. Habe mich dann nochmal als Choreografin beworben an einer Tanzhochschule in Holland, war da auch angenommen, habe mich da aber auch gegen entschieden und bin dann irgendwie auf einmal dann doch Schauspielerin geworden. Und ich glaube, da habe ich mich dann auch wohlgefühlt, da bin ich dann auch irgendwann angekommen.
In deiner Familie ist das zumindest bei den Eltern nicht angelegt, ist nämlich ein typischer Medizinerhaushalt. Deine Mutter Krankenschwester, dein Vater Arzt, da erwartet man doch eigentlich, dass die Kinder irgendwie auch sowas machen. Oder war es bei euch anders?
Nee, es gab eine ganz, ganz starke Erwartung sogar, dass ich diejenige von uns sein sollte, die die Ärztin wird. Weil ich halt irgendwie, also ich bin auch klug, aber...
Natürlich.
Ich glaube, ich habe nicht aufgrund meiner Gehirnaktivitäten ein gutes Abi gemacht, sondern ich war wirklich sehr fleißig. Ich war keine Streberin, so würde ich das jetzt auch nicht sagen, aber ich habe seltsamerweise in so Fächern, von denen ich damals schon keine Ahnung hatte, sowas wie Chemie und Physik, ich kann euch gar nichts mehr sagen, ich weiß nichts. Und ich habe es immer geschafft, so am Ende des Jahres dann noch so ein Referat hinzuknallen und mir dann irgendwie so meine Note noch zu holen. Also irgendwie war ich sehr strebsam in der Schule und da haben meine Eltern dann große Hoffnungen in mich gesteckt und dann... Ja, wurde ich Schauspielerin.
Du, ich finde das total sympathisch. Ich habe mein Mathe-Abitur, glaube ich, vollständig abgeschrieben von der Nachbarin. Hatte nachher rätselhafterweise einen Punkt mehr, was bis heute ungeklärt ist, woran das lag. Aber wenn sie mir nicht so geholfen hätte, dann würde ich heute hier, glaube ich, nicht stehen. Also mein Leben wäre anders verlaufen, weil ich hatte keine Chance, da in irgendeiner Weise durchzukommen. So ist es manchmal, ne? Also auch Zufallsentscheidungen, Hilfen von anderen oder glückliche Momente. Jetzt bist du ist auch schon wieder eine ganze Weile, glaube ich, 6 Jahren, auch in diesem tollen Tatort in Dortmund, der wirklich, das sage ich nicht nur, weil du hier bist, das habe ich auch Jörg Hartmann euch mal wieder gesagt, der zu meinen absoluten Lieblingstatorten gehört. Dortmund hat so eine eigene Stimmung, so tolle Charaktere und eben diese wunderbar miese Grundstimmung, die ja gar nicht zu deinem Wesen passt. Also alle sind immer aggressiv drauf und so. Macht dir das Spaß, dann auch mal da sozusagen diese sehr düstere Seite zu zeigen?
Ja, total. Also wir werden auch diese miese Grundstimmung nicht los.
Danke, danke.
Da hoffen immer alle wieder, die Kritiker schreiben auch jedes Mal wieder so, was ist denn da schon wieder los in Dortmund? Wo ich immer sage, das ist einfach unsere Basisstimmung. So, das ist einfach, wir sind nicht schlecht drauf, wir sind einfach nur drauf. So, und... ja, und mal geht's dem einen schlechter, mal dem anderen, aber gut geht's uns eigentlich allen vier nie.
Das macht den Charme unter anderem auch aus. Aileen Tetzel, heute unsere Gastkritikerin. Ich freue mich auf deine Kritik nachher. Radio 1, das Berlinale Radio, heute mit einer wunderbaren Gastkritikerin. Und wenn ich mir so diese lange, eindrucksvolle Filmografie anschaue, denke ich übrigens auch, das ist jetzt nicht nur patriotisch, eine ganz tolle RBB-Produktion, Am Himmel ein Tag. Das war ein ganz bewegender, toller...
Der Tag.
Es war ein ganz bewegender Film, wo du eine außerordentliche Rolle gespielt hast, auch viele, viele Preise bekommen hast. Eine Frau, die schwanger ist, das Kind stirbt im Mutterleib und sie will das ja dann einfach nicht zulassen. Also auch physisch, psychisch eine ganz große Herausforderung. Und ich denke immer, vielleicht einer deiner wichtigsten Filme. Also ich denke eigentlich fast zuerst an den inzwischen.
Ja, das ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Filme. Und was tatsächlich auch passiert ist, ist, dass ich mich damals sehr mit der Regisseurin befreundet habe und auch mit dem Kameramann und wir eigentlich uns so gegenseitig so ein bisschen begleiten. Auch wir waren ja damals, für uns alle war das so der erste wirklich richtig große Film. Für die war das damals der Abschlussfilm von der HFF. Und wir sind eigentlich alle so zusammen groß geworden. Und das Witzige ist, dass ich heute mit dem Kameramann zusammensaß und wir eine Kamerabesprechung hatten, weil ich demnächst einen Kurzfilm machen werde in der Regie und ihn mir als Kameramann ausgesucht habe. Und jetzt sieht man sich so in anderer Konstellation wieder, was auch toll ist.
Deine erste Regiearbeit? Du hast ja schon mal was gemacht, glaube ich.
Ja, ich habe einen Kurzfilm gemacht vor ein paar Jahren, der lief dann in Hof auch am und lief auf Arte. Da ging es viel um Tanz. Und dieses Mal mache ich einen Kurzfilm auf Englisch mit irischen Schauspielern. Und ja.
Was macht diese Frau alles? Und wir werden wahrscheinlich dann in ein, zwei Jahren hier stehen und dann über den Kurzfilm hier im Wettbewerbsprogramm der Berlinale reden. Es gibt ein tolles Kurzfilmprogramm. Und morgen übrigens haben wir die Preisträger hoffentlich alle hier. Eins kann ich schon versprechen, die Kurzfilmer kommen auf jeden Fall. Das sind immer die Ersten, die die Preise haben. Und die kommen dann auch her und werden ihre tollen Filme vorstellen. Wir haben ja eine komische Berlinale, insofern relativ wenig Filme sind sowieso im Wettbewerb. Es wären 17 gewesen, einer ist ausgefallen aus Gründen, die bis heute noch nicht so ganz klar sind. China sagt aus technischen Gründen, Zhang Yimou, den hättest du dann gesehen, One Second, den musstest du oder konntest du jetzt nicht sehen. Das heißt, wir reden jetzt über zwei Filme im Verlauf dieser Sendung, die gar nicht im Wettbewerbsprogramm sind, die also zumindest nicht kämpfen um den Bären, was ja auch ganz schön ist. Guckt man ganz entspannt zu. Lass uns anfangen mit Marighella, ein Film aus Brasilien, von einem übrigens auch Schauspieler, der Regie geführt hat, so wie du. Das ist Wagner Maurer, der uns hier schon öfter besucht hat, sehr bekannter Mann, auch in Brasilien, Tropper de Elite, da war ja mehrfach zu sehen, gab ja zwei Filme, also toller Typ übrigens auch noch, finde ich gar nicht so alt, der traut sich jetzt richtig was und hat ein großes historisches Werk geschaffen, eben über Carlos Marighella, der eine politische Legende ist, wenn auch umstritten, logischerweise gehört zu dieser Figur, ist erstmal so auf jeden Fall ein historischer Film, logischerweise, wir sind in den 60er Jahren, wie hast du erstmal die Geschichte empfunden, wie nah ist er dir gekommen, was hast du von seinem Wesen gleich angenommen?
Also mich hat der Film richtig gepackt, muss ich sagen. Ich habe zweimal geweint und ich weine nicht so schnell im Kino. Und ich saß ganz oft tatsächlich so da. Also so, der Film ist auch sehr brutal und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also wenn man nicht so gut Blut sehen kann oder so, dann sollte man sich einen Kuschelpulli anziehen und sich dahinter zwischendurch verstecken. Ich fand die Schauspieler unglaublich gut. Ich hatte mir jetzt auch im Nachhinein nochmal die Kritik durchgelesen. Es gibt so ein bisschen so eine Kritik über den Film, dass die Bösen relativ schlicht dargestellt sind und ganz klar es eine Verteilung gibt. Die Rebellen sind die Helden der Geschichte, das Militär, die Polizei sind die Bösen. Das stimmt auch. Trotzdem muss ich sagen, es ist eine Heldengeschichte und wenn man sich darauf einlässt, dann geht man damit natürlich auch mit diesen Helden mit. Trotzdem schafft es der Film dann auch zu zeigen, dass halt irgendwann diese Gruppe von jungen Revolutionären mit der gleichen Gewalt arbeiten, wie die Gewalt, die ihnen entgegenschlägt. Also man sieht dann auch, dass das eigentlich nur, ja, dass das nirgendwo hinführen kann, ne?
Also dieser Mann, das sind ja die Jahre, die hier geschildert werden, zwischen 1964 und 1969. 64 Militärputsch, plötzlich gibt es eine Diktatur, also vorher gab es eine demokratische Regierung. Er ist ohnehin natürlich immer sehr interessiert gewesen an Politik, hat Che Guevara sehr bewundert und wird jetzt eben Stadtguerilla. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt natürlich, der sehr heikel ist. Er hat auch dann darüber geschrieben und war auch so eine Art Anleitung dann später eben auch für Terroristen, diese Stadtguerilla. Bewaffnet euch, kämpft in den Städten und das sagst du gerade. Es wird dem Film tatsächlich vorgeworfen, dass er ihn sozusagen zu sehr zum Helden macht, zum Mythos macht und nicht diese dunkle Seite, die du jetzt ja in dem Film gesehen hast, offenbar thematisiert. Also hat dir das ausgereicht, auch zu zeigen, wie problematisch natürlich auch dieser Ansatz ist des Kampfes oder war es eben wirklich nur eine Andeutung?
Naja, die haben sich schon auch sehr darauf konzentriert, das fand ich auch sehr gut, die Familien zu zeigen, die Liebenden zu zeigen und die Kinder zu zeigen von diesen im Endeffekt dann ja schon auch Terroristen. Und das waren immer diese Punkte, wo man schon sehr berührt war und wo man dann auch gesehen hat, dass die zerrissen waren. Und gleichzeitig muss man sich natürlich aber trotzdem fragen, ja, ihr kämpft für eine höhere Sache, aber trotzdem reißt ihr Menschen dann auch mit in den Tod. Trotzdem reißt ihr am Ende des Tages eure Kinder und eure Frauen oder Männer auch mit in den Tod, weil die natürlich alle auch irgendwann erwischt werden. Also das ist schon sehr brutal. Und ich bin auch echt so schwer atmend aus dem Film rausgekommen, weil das einen wirklich erwischt.
Noch ein Wort zur Machart. Wie gesagt, ist das Debüt auch von ihm. Er hat noch nie Regie geführt. Gleich so ein großes Werk, ist auch sehr lang und opulent. Und es ist eben ein historischer Film. Man muss auch Vergangenheit rekonstruieren. Die 60er Jahre, wie glaubhaft fandest du das?
Also erstmal muss man, glaube ich, die Kamera herausheben. Das ist eine unglaublich gute Kamera, weil der Film besteht eigentlich fast zu wahrscheinlich 80-90% wirklich auch aus Action-Momenten und hat viel Bewegung, ist unheimlich schnell. Also eine unglaublich, seine Schauspieler unglaublich liebende Kamera. Die hat einem das schon alles sehr nahe gebracht. Ich fand auch, insgesamt, was Szenenbild anging, was Kostüm und Maske anging, das hat einen schon richtig in diese Zeit reingezogen. Und für mich war das auch geschichtlich interessant, weil ich mich jetzt privat noch nie wirklich mit Brasilien in 60er Jahren, damals zu der Militärdiktatur, habe ich mich einfach noch nie so nah mit beschäftigt. Deswegen war das geschichtlich schon auch interessant, ja.
Wunderbar, wir haben ja mehrere Filme aus Brasilien. Übrigens interessanterweise in diesem Jahr auch in den anderen Reihen wird viel über Brasilien nachgedacht. Logischerweise jetzt auch in dieser radikal veränderten politischen Lage im Lande selber werden solche Filme auch nochmal anders wirken. Schön, dass du auch mal die Kamera hier gewürdigt hast. Das machen wir alle viel zu selten. Das ist Adrian Tejiduo, vermute ich mal. Jedenfalls ist ein toller Mann, ganz offensichtlich, der eine tolle Arbeit geleistet hat. Noch eine Frage, wenn du jetzt Regie führst, ist das auch so für dich, für die Zukunft so ein Gedanke, dann auch weiterzumachen, dann auch mal einen ganz langen Spielfilm oder sowas?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Das ist ein bisschen genauso, wie ich auch auf die Frage nach dem Schauspiel antworten muss. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt so eine Liste aufsetzen könnte mit positiven und negativen Aspekten, sondern das ist irgendwie ein Feuer, was in einem brennt und wo man dem dann nachgehen muss. Und das ist jetzt, genau, mit dem...
Es ist soweit, dass das Feuer weiter lodert und höher lodert und intensiver. Marighella ist noch mal zu sehen, zum Beispiel morgen um 9.30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Es gibt sogar, obwohl die Berliner nicht mehr so lang ist, noch mehrere Vorführungen von diesem Debüt von Wagner Maurer. Für uns gesehen von Aydin Tetzel. Danke für die erste Kritik. Danke dir. Radio 1, das offizielle Berlinale Radio. Unsere Gastkritikerin heute ist Aydin Tetzel. Und weil Aydin ja morgen auch noch diese wichtige Hörspielproduktion hat, was ist es eigentlich? Was machst du morgen?
Das heißt Goodnight Stories for Rebel Girls. Und das ist eigentlich für Kinder und Jugendliche. Da lese ich ein paar Geschichten über spannende Frauen aus den verschiedensten Zeiten und was die nicht. Also von Beyoncé bis zu irgendwelchen irischen Piratinnen im 17. Jahrhundert werden da ganz viele tolle, starke Frauen vorgestellt.
Macht dir das Spaß mal? Also dann wirklich nur die Stimme zu benutzen?
Ich finde das ganz toll. Ich habe ja letztes Jahr so einen Animationsfilm gesprochen, Smallfoot. Ja. Und da war ich ein Yeti. Und ich finde es super, weil man kann so übertreiben. Ne? Man kann wirklich mal so richtig in eine andere Figur reinspringen und seine Stimme verstellen. Und ja, finde ich super.
Also die Stimme als das große Wunder, das tolle Instrument. Und du merkst, ich führe jetzt schon rüber zum nächsten Film, den du gesehen hast heute Morgen um 9, auf den ich mich wirklich bei allen anderen Werken, die wir hier haben, wirklich sehr, sehr gefreut habe. Also Aretha Franklin, Amazing Grace, 1972, legendäres Album, Doppelalbum, das meistverkaufte überhaupt der Musikgeschichte, Gospelalbum. Und sie war ein Riesenstar zu der Zeit schon. 5 Grammys, 20 Top, 10 Hits. Und nun kehrt sie plötzlich wieder zurück in die Kirche. Also dahin, wo sie eigentlich herkommt musikalisch. Und da dabei zu sein, war für mich wahnsinnig aufregend. Bin ich jetzt so ein paar Jährchen älter als du und bin mit diesen Songs wirklich aufgewachsen schon. Also ja, in den 60ern noch nicht, aber so in den 70ern. Ich habe das wirklich sehr, sehr geliebt. Also ich konnte es gar nicht abwarten heute Morgen. Es war wie ein Gottesdienst. Morgens um 9. Passt dir irgendwie auch, ne? Also es war schon so. Jetzt wüsste ich wirklich erstmal ganz gern von dir, ob das dir irgendwas erstmal bedeutet hat, außer dass du wusstest, du siehst jetzt einen Film.
Also erstmal, natürlich fand ich es ganz toll, wirklich so geballt mich mit ihrer Stimme zu beschäftigen. Man muss echt sagen, dieses Kino im Berlinale Palast ist so genial. Diese Soundanlage ist unglaublich. Dafür war das echt toll. Trotzdem muss ich sagen, es war natürlich am Ende des Tages ein abgefilmtes Konzert sozusagen. Und ich glaube, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, mehr über sie zu erfahren. Und man muss dann auch noch sagen, es ist ein Film aus den 70ern, der jetzt neu aufbereitet wurde, aber der ist in den 70ern gedreht worden. Und das sieht man natürlich auch an dem Material. Für mich war es dann so, dass ich irgendwann mir angefangen habe, Gedanken zu machen, weil das Publikum, also die Kirchengänger dort, die drehen ja total durch, die sind ja voll dabei. Sie singt dann irgendwas und dann rufen die rein, sing, sing, yeah, right, you're right und so. Und jeder bewegt sich auch so und ich saß da so und ich habe so ein bisschen so die Schulter so gewippt so ja. Im Takt und dann habe ich so gemerkt, so, oh shit, ich bin die Einzige, ja. Die Schulter wippt. Und dann habe ich mir das Publikum angeguckt Und wir Deutschen, ne, wir sitzen ja wirklich so, starren mit super seriösem Gesicht. Alle in dem Film waren total fröhlich und bei uns hat sich nichts geregt.
Du hast nicht in meiner Ecke gesessen, wo ich gesessen habe. Ich habe kaum sitzen können, natürlich. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch mal so geschaut und ich war auch schon bei Gospel-Gottesdiensten. Das geht natürlich nochmal ganz anders ab. Aber das ist natürlich das Tolle an dem Film. Wenn du das Album kennst und ich kenne, glaube ich, jede Note, jetzt plötzlich zu sehen, wie die Leute reagieren. Manche Zwischenrufe habe ich sogar im Ohr. Jetzt sehe ich, wie die Leute aussehen. Dieser Hammer-Chor, dieser Southern California Choir mit ihren tollen silbernen Westen. Plötzlich sehe ich die. Also für mich ist es, als würde jemand einen Vorhang wegziehen und ich bin endlich dabei. Also es war natürlich ein Erweckungserlebnis. Vielleicht noch die Frage, du hast übrigens völlig recht, was das Material betrifft. Ich fand das übrigens gerade gut. In der Pressekonferenz wurde danach auch gefragt, man hätte ja Mick Jagger, der im Publikum übrigens auch da ist, der war dann plötzlich dabei, interviewen können oder Leute. Ich fand es eigentlich schön, sozusagen zu sagen, der Star ist sie, wir bleiben bei ihr. Es ist das Material von damals, wackelig und sonst wie. Wir sind sozusagen jetzt nicht bei der normalen Musikdoku, wo Leute 40 Sekunden wichtig tuerisches Zeug sagen. Also, ja, ich rede jetzt mehr über den Film als du. Hat sich dann musikalisch mitgerissen dann doch? Also, es sind ja wirklich Sternstunden der Gospelmusik, liebe Eileen.
Ja.
Es ist die Sternstunde.
Es war eine absolute Sternstunde der Gospelmusik. Und man muss auch viele Fans hier im Publikum. Nee, und man muss auch sagen, was mich auch echt beeindruckt hat, dass die mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Körper dabei ist. Also die steht da auch im Schweiß wirklich. Und ihr wird dann immer zwischendurch, während sie singt, das Gesicht abgetupft und so. Also man merkt wirklich, dass die ist einfach, die atmet das wirklich. Ne? Also ungewöhnlich.
Das Material lag wirklich 40 Jahre auf Eis. Man konnte das nicht synchronisieren. Das war ein technisches Problem, weil Sidney Pollack, immerhin der große Regisseur, hat es damals so gedreht, hat aber vergessen, Klappen zu setzen. Also das heißt, konnte man damals nicht synchronisieren. 2010 dann die schöne digitale Fassung, die aber Ariza abgelehnt hat. Sie wollte diesen Film nicht. Da kann man stundenlang drüber reden, woran es liegt. Gibt's ganz komische Theorien, bis hin zu diesem letzten schönen Lied, We Never Grow Old, Wir werden nicht alt. Sie war dann natürlich auch alt. Vielleicht wollte sie es einfach wirklich einen Film nicht, der sowas nochmal zeigt. Wir wissen es wirklich nicht. Dann starb sie, ihre Erben haben sofort gesagt, der Film kommt raus, man kann ihn jetzt sehen. Und was ich interessant fand, was du gerade sagst, ist ja etwas, was Künstler, Künstlerinnen überhaupt betrifft. Ich fand sie sehr autonom, überraschend. Sie spricht nicht mit dem Publikum, sie ist wie eine Göttin auch, sie läuft da durch. Sie wird abgetupft und sie wird auch, finde ich, so ein bisschen vollgeschleimt von allen Seiten. Jeder versucht natürlich zu Ariza nice zu sein. Und ich glaube, dieses Autarke braucht man auch als Künstler. Dass du dann wirklich sagst, ich mache jetzt hier mein Ding. Mir ist es eigentlich egal, was hier ringsum passiert. Am Set ist ja auch jede Menge los, ne?
Ja, also man hatte auch so das Gefühl, die ist einfach komplett bei sich. Ab dem Moment, wo sie in den Raum reinkommt, bis zum Schluss, lässt sie sich durch nichts durcheinander bringen. Sie hat dann einmal ein Lied nochmal neu gestartet, weil es ihr nicht gefallen hat, wahrscheinlich, wie sie da in dem Moment angefangen hat. Aber mit einer unglaublichen Ruhe und einer unglaublichen Gewissheit, wo man einfach das Gefühl hat, so, die ist wirklich dazu geboren. Die muss sich dafür nicht anstrengen, die muss da nicht großartig drüber nachdenken, sondern das ist sie wirklich ein Stück weit.
Und natürlich ist es auch vielleicht für Leute, die nicht so viel Gospel hören, gewöhnungsbedürftig, diese 10 Minuten Amazing Grace, wo sie wirklich das Lied ja so verwandelt, dass man es im Grunde nicht wiedererkennt, dass man denkt, das ist einfach nur von ihr. Amazing Grace kann man noch mehrfach sehen. Ich hoffe, dass er vielleicht auch ins Kino kommt. Das ist aber ein bisschen unsicher, wie sie die Rechtslage ist da relativ kompliziert bei diesem außergewöhnlichen Werk. Aber es verschafft Menschen wie mir das Gefühl, plötzlich bei einem Wunder dabei zu sein. Es geht die Sonne auf, obwohl abends ist in Los Angeles. Ich schwärme noch weiter. Es ist so, als würden sie dem heiligen Matthäus zusehen, plötzlich über die Schulter, wie er das Evangelium schreibt. Das ist einfach großer Augenblick. Mehr kann man, glaube ich, danach jetzt nicht mehr sagen. Amazing Grace läuft zum Beispiel morgen um 9.30 Uhr im Friedrichstadtpalast. Amen. So. Mir fallen noch viel irrere Vergleiche ein. Wir lassen es jetzt dabei. Eileen, die Fragen natürlich noch an dich, wie es jetzt bei dir weitergeht. Also du machst jetzt Regie, was ich wirklich spannend finde. Also machst weiter. Dann morgen das Hörspiel, auf das wir schon alle sehr freuen. Aber eben weitere Rollen. Denn wie gesagt, dein Spektrum ist, wie war ein Aschenputtel überhaupt? Das muss ein Hammer gewesen sein. So ein Kostüm und so.
Aber das war super. Ich finde ja Kostümsachen eh toll. Ich habe jetzt, gerade einen Zweiteiler gedreht. Der kommt dieses Jahr so um die Weihnachtszeit raus. Auf ARD, da habe ich eine Deutsche gespielt, die in den 20er Jahren nach Amerika auswandert. Und ich war eine Zirkusartistin. Und auch das war irgendwie ein toller Ausflug in eine andere Zeit.
Wir werden dich da sehen und uns sehr freuen. Ganz herzlichen Dank. Aileen geht jetzt nach Hause, schont ihre Stimme für morgen früh für die Produktion. Aileen Tetzel, unsere Gastkritikerin heute.